Also ich glaube nicht, dass Nachhaltigkeit eine Frage von Technologien ist oder von Geld oder von Ressourcen. Letztendlich ist Nachhaltigkeit eine Frage der inneren Einstellung und mit welcher Grundhaltung wir unsere Entscheidungen treffen. Das Schwierige bei uns ist einfach, dass wir diese Entscheidung ganz oft aus der Gier treffen und die Gier bedient sich der Angst. Und die Angst ist quasi das, was unter allem oder über allem steht da. Es gibt halt wirklich nur eine Emotion, die stärker ist als die Angst, und das ist die Liebe. Wenn wir aus der Liebe raus die Entscheidungen treffen, den Mitmenschen gegenüber und der Natur gegenüber, dann entsteht Nachhaltigkeit auf ganz natürliche Art und Weise.
Herzlich willkommen im Podcast Simplicity einfach bauen, einer Gesprächsreihe, die die Komplexität unserer Baukultur beleuchtet und nach Lösungen zur Vereinfachung des Bauens sucht. Mit Unterstützung von KS Original, dem Markenverbund mittelständischer Kalksandsteinhersteller, befinden wir uns bereits in der zweiten Staffel dieser Podcast-Reihe.
Heute stellen wir uns die Frage, inwieweit Architektur wieder intuitiver werden muss und was wir aus dem Bauen in Entwicklungsländern lernen können. Also Bauen mit lokalen Ressourcen, mit dem, was da ist und mit den Personen, die auch dort sind und Bauen als gesellschaftliche Aufgabe verstehen. Mit wem könnten wir darüber besser sprechen als mit Anna Heringer, für die Architektur vor allem ein Mittel ist, um Lebensbedingungen zu verbessern.
Ja, und wir, das sind mein Moderatorenkollege Rolf Mauer und ich, Rebecca Pottgüter. Anna Heringer, mit der wir heute sprechen, wurde in Rosenheim geboren und wuchs in der Nähe von Salzburg auf. Im Alter von 19 Jahren absolvierte sie einen Auslandsaufenthalt in Bangladesch, wo ihr Interesse für das Land durch ihre Tätigkeit für eine Nichtregierungsorganisation geweckt wurde. Als Abschlussarbeit ihres Studiums in Linz entwarf sie den Neubau der Methi Handmade School in Rudrapur in Bangladesch. Der Entwurf wurde dann ein Jahr später tatsächlich realisiert und brachte der Planerin internationale Architekturpreise wie den Aga Khan Award for Architecture ein.
Die Berücksichtigung traditioneller Bauformen und natürlicher lokaler Materialien sowie die Einbeziehung der lokalen Bevölkerung kennzeichnen den endgültigen Entwurf und bis heute die Architektur des Studios Anna Heringer. Sie hatte Gastprofessuren an der Harvard University, der ETH Zürich, der Polytechnischen Universität Madrid, der TU München und der Kunstuniversität Linz inne. Im Jahr 2010 verlieh ihr die UNESCO eine Ehrenprofessur für Lehmarchitektur, Baukulturen und nachhaltige Entwicklung. Seit 2024 ist sie Gastprofessorin an der Universität Liechtenstein.
Schön, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Frau Heringer, Sie betonen ja immer wieder, dass Bauen eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Was genau meinen Sie denn damit und welche Verantwortung trägt Ihrer Meinung nach jeder Einzelne, wenn es um das Thema Architektur und Bauen geht?
Ja, wir haben tatsächlich beim Bauen eine große Herausforderungen. Zuallererst natürlich als Planerinnen und Planer. Wenn man bedenkt, wie viel Budget durch unsere Hände geht, also das sind ja wirklich große Beträge, also Millionenbeträge oft auch. Wenn wir die so verwenden, dass wir nur den Reichen dienen und den Mächtigen dienen und in Technologien und Materialien investieren, die auch wiederum soziale Ungerechtigkeit stärken, da haben wir natürlich eine riesen Auswirkung. Aber wir können das natürlich auch so machen, dass wir durch die Wahl unseres Materials, durch die Wahl der Baumethode wirklich die Gelder so leiten, dass eine gesunde Gesellschaft entstehen kann, dass soziale Gerechtigkeit entstehen kann. Und deswegen frage ich mich eigentlich bei jeder Wahl des Materials, wer profitiert. Und es geht nicht immer nur um billig, 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 sondern manchmal sind unsere billigsten Materialien haben sehr große und unsichtbare Kosten dabei, aber reale Kosten. Also wenn wir mit bedenken, wie viel CO2 manche Produkte freisetzen, wie viel toxische Mittel da enthalten sind, wie viel Müll das produziert, wenn ein Gebäude abgebaut wird, wie schlecht zu recyceln sind. Wenn man all diese Kosten, vor allem die Kosten gegenüber der Natur und auch der sozialen Gerechtigkeit mit reinberechnen müsste, dann hätte man ganz andere Kostenwahrheit. Und im Moment haben wir die nicht. Und das ist die Aufgabe, die wir als Gesellschaft haben, diese Kostenwahrheit einzufordern. Dass wir bei jedem Sack Zement, den wir kaufen, bei jedem Aluminium, bei jedem Stahl, bei jedem Kleber, den wir verwenden, einfach den tatsächlichen Preis zahlen, weil diese Kosten wälzen wir jetzt ab an die zukünftigen Generationen und an die Natur. Und das ist nicht fair.
Das ist nicht fair, sagen Sie. Und unser Thema ist ja das einfache Bauen. Das ist auch Ihr Ansatz. Ihr Ansatz ist stark von der Idee des einfachen Bauens geprägt. Mal ganz klassisch gefragt, was ist denn nach Ihrer Meinung einfaches Bauen? Können Sie uns erklären, wie Ihre Vorstellung von Architektur und diese Art des Bauens verbunden sind?
Ich habe das große Glück gehabt, als Entwicklungslehrling ein Jahr in Bangladesch zu leben, als 19-Jährige. Und was ich dort gelernt habe, ist, dass die effektivste Strategie für jede gute Entwicklung immer die ist, zu schauen, was habe ich denn in meinem direkten Umfeld vorhanden? Wie kann ich das Beste aus meinen Ressourcen raus das Beste draus machen, ohne dass ich mich abhängig mache von externen Faktoren? Und das habe ich dann später versucht, in die Architektur zu übertragen. Und das ist wirklich das, was ich am einfachen Bauen verstehe. Das ist auch resilientes Bauen, wenn ich schaue, welche Ressourcen habe ich denn von der Natur aus gegeben? Und wie kann ich aus dem Umfeld, das ich habe, das mir zur Verfügung steht, aus meinen eigenen Ressourcen heraus das Beste draus machen? Und so ist eigentlich auch unsere Baukultur entstanden. Also das war die Basis unserer Baukultur. Genau so entsteht authentische Architektur, Architektur, die wirklich zugeschnitten ist auf den Ort, wenn man die natürlichen Materialien des Ortes nimmt und dann die auch in Verbindung setzt oder in Relation setzt zum Klimatischen, dann hat man natürlich, wenn man daraus aus diesen Parametern eine Architektursprache generiert, dann hat man natürlich eine wirklich ganz authentische Architektur, die zugeschnitten ist auf den Ort und die ist auch resilient. Die ist widerstandsfähig und dahin, das wünsche ich mir wieder, weil das nicht nur Resilienz fördert, sondern auch eine kulturelle Diversität. Und wenn wir uns so die zeitgenössische Architektur anschauen, die wird ja immer mehr zum Einheitsbrei. Beziehungsweise es kommen immer mehr diese autistischen Gebäude raus, wo jedes Gebäude versucht, noch lauter zu schreien als das nächste. Und es ist nicht wirklich ein gemeinschaftliches Miteinander. Und ich glaube, da haben wir schon einiges verloren in den letzten Jahrzehnten, dadurch, dass wir mit Materialien gearbeitet haben, die völlig unabhängig vom Wetter eingesetzt werden können. Also vom Klima. Und auch die halt von irgendwo herkommen. Und dadurch haben wir den lokalen Bezug verloren und auch die Authentizität. Und Authentizität hat eine große Kraft, wirklich eine große Strahlkraft. Das spürt man einfach, wenn was wirklich wahr ist, wenn was verankert ist vor Ort. Und das fehlt mir tatsächlich. Also ich glaube, wenn wir hin zum einfachen Bauen gehen, dann gewinnen wir auch sehr viel an Schönheit wieder zurück und Kraft.
Definitiv. Und das, was Sie beschreiben, was man spürt, was Ware ist, das spürt man eben auch an der Stelle, wo was falsch ist, ne? Und das spürt wahrscheinlich jeder von uns. Genau diese autistischen Gebäude, wie Sie es jetzt sehr schön formuliert haben. Sie sprechen von lokalen Ressourcen und damit sprechen Sie ja, würde ich behaupten, nicht nur über Materielles, sondern auch über die Menschen vor Ort. Denn was Sie ja ganz bewusst machen, dass Sie häufig in Ihren Projekten die zukünftigen Bewohner oder die Nutzer eben auch aktiv mit einbinden in den Prozess des Bauens, was ja hier eigentlich vielleicht im Einfamilienhausbereich vorkommt, aber ansonsten in der Baubranche absolut nicht stattfindet. Wie reagiert denn aus Ihren Erfahrungen heraus die Gesellschaft auf diese Form von Mitgestaltung?
Ja, das ist eines der Dinge, die ich wirklich gelernt habe beim Bauen im globalen Süden, ist die Kraft des Prozesses. Und wenn wir Architektur lernen in den Universitäten, dann lernen wir Gebäude zu entwerfen, aber wir vergessen, dass man auch Prozesse entwerfen kann. Und wirklich, da steckt so viel soziale Kraft drinnen. Und in jedem Menschen ist dieses Urbedürfnis des Bauens verankert, dass jedes Kind spielt Bauen, egal ob man dann irgendwie als Architektin endet oder nicht. Jedes Kind spielt Bauen mit Kartons, mit Decken, mit Ästen und allem Möglichen. Und dann delegieren wir das aber dann komplett an Externe, an Fachkräfte. Aber was dann passiert, ist dann, dass wir Architektinnen und Architekten dann immer versuchen, das Gebäude noch zu fotografieren, bevor die Nutzer einsehen. Weil dann kommt da der IKEA-Sturm oder der andere diverse Einrichtungshäuser, weil dann der Nesttrieb auf diese Art und Weise ausgelebt wird. Was aber nicht wirklich befriedigend ist und dann nach 3-4 Jahren muss man dann die Einrichtung wieder ändern, weil es irgendwie eben nicht befriedigt, weil man ja nicht drinnen steckt. Und was ich jetzt auch gelernt habe im Bauen in Afrika, die sprechen oft von aufgeladenen Gegenständen, also von charged objects. Das heißt, das sind keine leeren Objekte, sondern man kann die emotional aufladen. Wenn man da viel Energie reinsteckt, dann fühlt man sich als Teil davon. Und das habe ich wirklich immer erlebt bei Gebäuden. Sobald auch die größten Skeptiker Hand angelegt haben und mit dabei waren und ihnen die Kraft da reingegeben haben und nicht nur einen Fingerabdruck, sondern wirklich reingebuckelt haben, desto mehr fühlt man sich natürlich als Teil davon. Und man kann nicht alleine bauen. Du brauchst immer, allein wenn du was Schweres hochhebst, brauchst du einen Zweiten dazu. Und du hast eine kommunikative Achtsamkeit der Baustelle gegenüber und die Leute, die auf der Baustelle sind. Du musst ja aufeinander achten, weil sonst Fehler passieren und Gefahr besteht. Das heißt, du hast immer die Sensoren offen und achtest auf die anderen. Und da geht so viel nonverbale Kommunikation vonstatten. Auch es ist ja faszinierend, dass man mit Leuten bestens zusammenbauen kann, auch wenn man die Sprache nicht versteht. Also das heißt, das ist wirklich, das funktioniert. Und dann, wenn man gemeinsam vor dem Gebäude steht oder am Objekt steht, das man hochgezogen hat gemeinsam, das ist so ein verbindendes Gefühl. Und das haben wir früher gehabt als Gesellschaft, auch bei uns. Man hat sich vor allem geholfen, gegenseitig die Häuser zu bauen. Und wenn man sich erinnert, den Dachbalken, da habe ich nur mit hochgeklopft und da habe ich geholfen, das zu streichen. Und da habe ich gemerkt, da brauchen sie nur einen Stuhl, ich habe einen übrig gehabt, dann habe ich darüber rübergebracht. Also dieses gegenseitige Mithelfen, das war, glaube ich, gang und gäbe. Und dadurch bist du natürlich Teil der Nachbarschaft und bist Teil deiner Umgebung und bist ganz anders verwurzelt dort. Und das, glaube ich, tragt wirklich auch zum friedlichen Miteinander bei. Und das müssen wir uns wieder zurückholen, diese Erlebnisse. Weil es kann kein Plotter irgendwelche Emotionen ersetzen, die man beim gemeinsamen Bauen hat, und auch keine KI kann auch keine Authentizität vermitteln. Das ist wirklich was nur wir Menschen können. Und vor allem eben dieses Zusammenhalten beim Bauen. Da musst du zusammenhalten. Und das ist das, was uns als Gesellschaft so fehlt. Also wenn wir ja ehrlich sind, dann mangelt es uns nicht so sehr am Materiellen, sondern uns mangelt es vor allem an guten Beziehungen. Und das ist das, was man halt mitkriegt dann, wenn man in Bangladesch auf der Baustelle steht oder in Ghana, dass das so gut funktioniert. Und es funktioniert genauso gut bei uns, wenn wir dann in Worms zum Beispiel mit der Gemeinde gemeinsam einen Altar stampfen, ein Projekt, das ich mit Martin Rauch gemeinsam gemacht habe, oder auch jetzt in Traunstein im Campus St. Michael, wo die Internatsschüler dann gemeinsam Lehmwände mit Reliefs gestalten oder auch die zukünftigen Nutzerinnen dann vom Forum, vom Coworking Space, dann ihre Kaffee-Ecke dann mit Lehm formen und so. Das tut die Leute einfach wirklich zusammenspannen. Und da sind wir uns Gott sei Dank global überall sehr ähnlich und gleich im Prinzip.
Ein Begriff, den Sie häufig verwenden, ist Intuition. Mhm. Glauben Sie, dass wir intuitiver und vielleicht damit auch einfacher bauen würden, weil wir uns stärker auf Instinkte verlassen würden?
Ja, also das ist das, was ich mir wünschen würde, auch in der Architekturausbildung, dass nicht nur der Intellekt geschult wird, sondern auch und vor allem die Intuition geschult wird, weil Entwerfen nichts anderes ist als permanent Entscheidungen treffen. Welches Material? Geh in die Höhe. Mache ich also ein feines, sensibles Gebäude oder braucht es eine Kraft? Braucht es eine Masse? Also da sind so viel. Braucht es eine Dichte? Muss es mehr luftig machen? Es sind permanente Entscheidungen, die man trifft. Und wir wissen alle, dass die besten Entscheidungen aus dem Bauch rauskommen. Je mehr wir Informationen, es ist ja verrückt, wie viele Informationen uns zur Verfügung stehen jetzt beim Bauen. Und es ist wahnsinnig schwer, dann irgendwo sich noch zu trauen, Entscheidungen zu treffen. Und man muss da wieder einfach sich schulen, dass man seiner Intuition folgt, weil die Intuition kann schon sehr viel erfassen und richtig machen, auch wenn die Zusammenhänge und der Kontext sehr komplex ist. Und das kann man genauso schulen, wie man den Intellekt schulen kann. Und ich glaube, dass die Architektur einfach wieder wesentlich menschlicher und verspielter, spielerischer und freudvoller werden würde. Also jetzt ist es ja manchmal so eine unglaubliche Kopfgeburt und dann muss man sich an dem Raster anhalten, weil man braucht ja irgendwelche Fakten und man muss ja irgendwo Parameter haben. Man kann ja nicht sagen, ich habe das aus dem Bauch raus entworfen. Natürlich kann man das sagen. Und es hat sich im Nachhinein, also ich entwerfe sehr intuitiv an großen Tonmodellen, ich nenne das Claystorming. Und das ist faszinierend, wie man im Nachhinein dann wirklich merkt, hey, also das war mir damals nicht bewusst beim Entwerfen, aber es war genau die richtige Entscheidung. Und das ist oft so, wenn man aus dem Bauch heraus entscheidet, dass es richtig ist. Aber das, man muss das Vertrauen aufbauen, man muss natürlich auch, also Intuition muss sich auch nähern aus Erlebten, aus Wissen. Also man muss, aus einem leeren Kühlschrank kann man nicht improvisieren. Also man muss quasi schon einen vollen, viele Bilder im Kopf haben, viel erlebt haben, viel gespeichert haben, aber dann kann man wirklich sehr gut intuitiv arbeiten und sich auch darauf verlassen.
Sie sprachen vorhin davon, dass wir als Gesellschaft zusammenarbeiten müssen. Und in Ihrem Buch Form Follows Love sprechen Sie über die Kraft der Genügsamkeit. Brauchen wir als Gesellschaft, besonders in unseren wohlhabenden westlichen Ländern, brauchen wir ein neues Mindset, um einfacher zu bauen?
Ja, wir brauchen eine glückliche Genügsamkeit. Also das ist ja wirklich so, dass wir sind nicht glücklicher als die letzten Generationen, brauchen trotzdem viel mehr Quadratmeter, haben viel mehr Dinge. Also das wissen wir ja letztendlich alle. Und wenn ich sehe, aus welchen Gründen Bauherrschaften größer bauen als notwendig oder mehr Materialien verbrauchen oder beziehungsweise einfach dann nochmal eine Layer-Sicherheit, das ist immer aus einem Gefühl der Angst heraus. Entweder die Angst, dass man Fehler macht, dass man sie dann irgendwie einengt, die individuelle Freiheit einengt, Wahlmöglichkeiten einengt oder irgendwelche Fehler begeht, der Sicherheit. Das sind so viele Ängste da und Entscheidungen aus der Angst rauszutreffen, ist nie eine gute Geschichte. Und Genügsamkeit, also wir wissen ja auch, je mehr Wahlmöglichkeit wir haben, desto unsicher werden wir beim Entscheidung treffen und hätte man vielleicht doch das nehmen sollen und dann ist man gar nicht so zufrieden mit dem, was man hat. Und oft ist es so, dass man sie wirklich, wenn man reinspürt in sich und wirklich spürt, was man tatsächlich braucht, wenn man sie da loslassen kann von den Ängsten, dass einem das letztendlich auch befreit. Und wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Räume wirklich nur das bauen würden, was wir brauchen und nutzlose Quadratmeter, allein jetzt schon diese Vorstellung, wenn man auf YouTube oder diese sozialen Kanäle da, es muss jedes Badezimmer, also ich stehe jetzt drauf hin, dass jedes Schlafzimmer, Badezimmer, extra Badezimmer hat, dass man einen begehbaren Kleiderschrank braucht und so weiter und so fort. Wenn man begehbare Kleiderschränke von Größen von Zimmern braucht, dann hat man zu viel Zeug schlichtweg. Also das ist wirklich Irrsinn, aber das wird so als die normale Norm gesehen oder dass jeder ein eigenes Badezimmer hat und das ist irgendwie, das ist verrückt, was wir alles an normal jetzt erachten, was man braucht. Und letztendlich macht uns das aber nicht glücklicher. Und wir müssen uns davon wirklich lösen. Und weil wir, dann brauchen wir weniger Kosten, dann können wir das, was wir bauen, wirklich gesund bauen und machen uns nicht krank durch die Materialien, mit denen wir uns umgeben. Wir müssen es auch nicht beheizen oder kühlen. Wir können wirklich das so schön gestalten, was wir haben, wenn es kleiner ist. Macht nur Sinn.
In dem Kontext ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Ihre Kritik am Anspruch des Perfektionismus zu betrachten, den Sie auch ansprechen im besagten Buch. Wir optimieren uns eben manchmal zu Tode, ne? Wir verlieren den Sinn und die Menschlichkeit aus den Augen, Dinge, ja, die Sie gerade schon angesprochen haben. Und da kann man eben dann ja auch mal die Frage stellen, darf unsere Architektur eigentlich nicht auch Fehler haben? Also sind Fehler nicht eigentlich auch zulässig, ja, muss das alles optimal, vermeintlich optimal sein? Ab wann macht es uns überhaupt glücklicher? Wie könnte denn diese eine Art neue Fehlerkultur oder ein Bewusstsein für Fehler oder eine gewisse Toleranz für Fehler, wie könnte so ein Gedanke vielleicht die Zukunft unseres Bauens beeinflussen? Was denken Sie?
Ja, ich finde es ganz wichtig, den Perfektionismus loszulassen, vor allem in den optischen Dingen. Also optische Risse oder was man sieht. Also wir wissen alle, wie viel Prozent der Kraft reingehen, um die letzten Meter an Perfektion zu schaffen. Und mein Gott, ist, natürlich ist es schön, eine schöne Türklinke zu haben, aber es ist immer nur eine Türklinke. Und wenn ich mir denke, wie viel Kraft wir da reingeben und kämpfen dann für dieses letzte Detail, das einfach so super ist, und dabei aber vergessen, hey, vielleicht hätten wir besser kämpfen müssen, dass wir die unsichtbaren Dinge, die in unseren Wänden stehen, von der Dämmung, von den Klebstoffen, von den Schäumen und so weiter, da müssen wir unsere Energie reingeben, dass wir für diese Dinge kämpfen, dass wir die nicht drinnen haben, weil die machen uns krank. Der Türgriff, mein Gott, der Türgriff, der macht uns nicht krank. Also es ist wirklich, da haben wir so einen Drang entwickelt, dass die Oberfläche so perfekt wie nur irgendwie möglich ist, dann was wir an Stahl reinpumpen, um Risse zu vermeiden, optische Risse zu vermeiden, keine statischen. Das braucht so viele Ressourcen, die wirklich unnötig sind. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich halt einfach in Gegenden zum Bauen und Klären angefangen habe. Da ist nie was lang perfekt. Also selbst wenn sie mal am Anfang, aber da ist das Wetter einfach so und man gewohnt sich dran. Und das Wichtige ist, dass man dann mit Materialien arbeitet, die schon altern können. Aber das ist genauso wie der Mensch, der auch nicht perfekt in seiner Jugend erstarrt und dann für immer so bleibt, sondern sich halt entwickelt. Und das ist halt einfach eine Frage, ob er viel lacht und dann dadurch Lachfältchen hat oder ob er immer grimmig schaut. Natürlich muss ich schauen, dass die Grundhaltung die richtige ist. Aber eine gute Architektursprache, ein gutes Konzept, das vertragt auch ein paar Risse und ein paar Kratzer und gewisse Imperfektionen. Das vertragt es wirklich. Aber was nicht zu ertragen ist, wenn wir durch eine perfekte Oberfläche uns selber schaden gesundheitlich, Müll hinterlassen, der Schadstoffe enthält und unseren Planeten zugrunde richten. Das ist nicht so. Also da müssen wir wirklich alle unsere Energie reingeben. Aber die Perfektion an sich, die ist nicht wert.
Wie schätzen Sie denn in dem Kontext die Akzeptanz bei uns jetzt hier in der westlichen Welt oder lassen Sie uns über Deutschland reden oder allgemein die westliche Welt ein? Haben Sie das Gefühl, dass eine gewisse Bereitschaft auch für einfachere Lösungen vielleicht oder für das nicht Perfektionierte eher wächst oder stößt man da bei den Nutzern eher noch auf eine sehr große Skepsis?
Ja, es ist teils, teils. Ich glaube, es hängt auch viel davon ab, wie sehr man selbst verankert ist in einem guten Vertrauen oder ob man halt den Stimmen, die halt da überall herum sind, dass man viel kaufen muss, um jemand zu sein, um was darzustellen, wie sehr man sich davon verführen lässt. Und das ist natürlich schon eine Gefahr, die derzeit hoch ist, oder? Weil die Medien schon unglaublich viel Einfluss haben. Und da müssen wir wirklich einfach schauen, dass wir unsere Kinder so viel Gutes mitgeben, so viel gesunden Menschenverstand und so viel Urvertrauen, dass man einfach dieses Vertrauen hat, dass alles, was man braucht, dass das vorhanden ist und dass das, was vorhanden ist, wirklich genügt. Das ist aber so, was ich gelernt habe in Bangladesch. Am Anfang habe ich geglaubt, ich komme aus Deutschland, ich muss perfekten Technologien mitbringen, habe mich mit dem gemessen. Ja, das ist völlig Schmarrn. Also egal in welchem Kontext, nicht nur Bangladesch, bei uns genauso, ist immer das Wichtigste, das Vertrauen zu stärken, dass das, was man hat, ausreicht. Dass das, was man hat, gut ist und dass das zu einem gehört und dass man daraus wirklich was Kraftvolles schaffen kann und dass man sich nicht abhängig machen muss.
In Bangladesch gibt es ja keine strengen Normen oder Vorschriften, unterstelle ich jetzt einfach mal. Es gibt auch keine große Infrastruktur oder Fachkräfte. Sie haben ja vorhin erwähnt, dass man mit dem Personal vor Ort quasi auskommen muss, sich von denen auch inspirieren lässt. Wo fühlt es sich denn für Sie, freier anzubauen und vielleicht auch einfacher zu bauen? Hier oder in Bangladesch?
Es gibt schon natürlich Normen und Regeln auch in diesen Kulturen, aber es ist, der gesunde Menschenverstand zählt mehr. Und vor allem ist es ganz klar, dass die bauen, auch die Verantwortung tragen. Und das ist das, was bei uns wirklich ein großes Hindernis ist. Wir haben uns aus Angst heraus und immer mehr absichern lassen durch Versicherungen und dadurch geben uns die Versicherungen mehr oder weniger schon vor, welche Materialien wir zu verwenden haben, damit wir auf der sicheren Seite sind, die natürlich dann wieder beeinflusst sind von gewissen Lobbyismus-Strategien. Und da haben wir uns wirklich ein Korsett geschnürt, das einfaches Bauen, das nachhaltiges Bauen wirklich schwierig macht. Also es ist wirklich ärgerlich, dass man sagt, das ist doch ganz augenscheinlich die beste Lösung. Es funktioniert, man steht in dem Raum, man weiß, funktioniert akustisch. Man kann es aber einfach nicht in Fakten nachweisen in dem Moment. Dann was macht man? Dann knallt man irgendwelche blöden Akustikpaneele hin, die irgendwie halt was billig sein muss, aus was der Kuckuck woher kommen. Und das ist unglaublich, wenn man uns selber quasi die Wahlmöglichkeit verderben, dadurch, dass wir das Gefühl haben, auf Nummer sicher zu gehen. Und in anderen Kulturen, da kann ich halt einfach selber noch die Verantwortung übernehmen. Und da ist natürlich auch die Kostenwahrheit noch viel ehrlicher. Also da ist das, was man lokal aus den lokalen Materialien mit den lokalen Handwerkern gemeinsam gestaltet, natürlich die günstigere Variante, als wenn ich ein Produkt aus China herhole, statt dass ich zum Schreiner nebenan gehe. Und diesen Schwachsinn, den müssen wir ändern. Das ist ja keine Naturgewalt. Unser Wirtschaftssystem und unser Versicherungssystem und unsere Normen und Regeln sind keine Naturgewalten, sind alle Menschen gemacht und wir müssen die definitiv ausmisten, wir müssen die reformieren, wir müssen bei jeder Frage stellen, wer profitiert denn von dieser Norm? Und natürlich kann es sein, dass man mit einer Norm die Sicherheit nochmal um ein Müh raufhebt. Aber das bedeutet, dass man so und so viele Gebäude abreißen muss, weil sie nicht mehr den Standards entsprechen, wo man dann einen riesen Müllberg hat und was weiß ich, wie vieles Feuerhemden, aber chemischen Materialien draufgeben muss. Und dadurch bringt man den Planeten in Gefahr. Also da muss man dann schon fragen, wer profitiert und welche Auswirkungen hat es auf die natürlichen Ressourcen, auf unsere Mitwelt. Also das finde ich ist wahnsinnig wichtig und das müssen wir sehr schnell machen, dieses Ausmisten.
Frau Hellinger, was haben Sie denn aus Ihren Projekten in Bangladesch für sich mitgebracht und auch für uns mitgebracht, für unsere Gesellschaft? Gibt es Ansätze, die in Bangladesch gut funktionieren und die man bei uns eigentlich implementieren könnte, obwohl die Rahmenbedingungen eigentlich komplett anders sind?
Ja, das ist vor allem die Partizipation. Also wirklich die Kraft des Prozesses und dass der Prozess genauso wichtig ist wie das, was hinten rauskommt. Und man findet Lücken und Lösungen, um Menschen zu integrieren beim Bauen. Und das ist halt natürlich mit mehr Aufwand verbunden, mit mehr Engagement. Und man kann auch bei uns mit lokalem Material, man kann auch bei uns mit Lehm bauen. Man muss halt einen gewissen Biss haben, um durchzuhalten. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir darauf hinsteuern, wieder auf eine Strategie für Nachhaltigkeit, die globale Wirkung hat und eine globale Breite hat, weil wenn wieder nur eine Strategie leistbar ist für einen Bruchteil der Weltbevölkerung oder ein Drittel der Weltbevölkerung, dann ist es für mich nicht nachhaltig. Also eine Nachhaltigkeit, die nur auf Hightech basiert, ist für mich, und die aber diese jemand in Ghana, in Bangladesch nicht leisten kann, ist für mich nicht nachhaltig. Also wir müssen schon so fair sein, dass man sagt, also zum Beispiel beim Entwerfen, ich versuche alle meine Entwurfsentscheidungen mal 8 Milliarden im Kopf zurecht, also mir vorzustellen, was wäre jetzt, wenn jeder Mensch auf unserem Planeten das genauso entscheiden würde, wie würde es ausschauen? Wo würde sich das Geld kumulieren? Ist es fair verteilt? Wie geht es der Natur dabei? Also diese Frage habe ich im Hinterkopf. Und nur weil wir finanziell uns das leisten können, also nicht nachhaltig zu bauen, haben wir nicht das Recht, diese Materialien zum Beispiel in dieser Masse zu verwenden. Und ich finde, dass wir das einfach wirklich mitbedenken müssen. Und wenn das nachhaltige Bauen in den ärmsten Ländern der Welt leistbar ist, und bei uns ist es so verteuert, da merkt man einfach ganz deutlich, dass was mit unserem Wirtschaftssystem nicht stimmt. Und das liegt eben nicht daran, zum Beispiel beim Lehm, ich habe am Anfang gedacht, boah, hier ist so teuer, dann haben wir quasi den Lehm die Schuld gegeben. Dann habe ich gedacht, nein, das liegt nicht am Lehm, der Lehm liegt bei uns gratis da. Wir zahlen dafür, dass wir den wegkippen dürfen. Was bei uns einfach zu hoch besteuert ist, ist die menschliche Energie. Das Handwerk ist unglaublich hoch besteuert. Warum besteuern wir nicht Maschinen, die Arbeitskraft von 50, 100 Leuten ersetzen? Also da sind bei uns, und warum besteuert man die menschliche Energie des Handwerks so hoch, während man Energien aus nicht regenerierbaren Quellen oder die CO2 verursachen, nicht besteuert oder nicht angemessen besteuert? Und das muss man halt, da ist so eine Diskrepanz da, Und da müssen wir einfach ansetzen. Das zeigt eigentlich auf, das hat für mich aufgezeigt, das Bauen in finanziell ärmeren Ländern, wo die Nachhaltigkeit sehr wohl leistbar ist. Und bei uns wird das ständig diskutiert und dann wird immer die Nachhaltigkeits- oder die soziale Karte gegen die Nachhaltigkeitskarte ausgespielt, wo man sagt, ja, es war ja ganz schön, das nachhaltig zu machen, aber das kann sich ja keiner leisten. Sozialer Wohnbau, ja, das kann man sich ja nicht leisten, das mit natürlichen Materialien zu machen. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach die Besteuerung, die Art der Besteuerung, die wir haben und beziehungsweise die Subventionen, die manche Energiezweige haben. Und das müssen wir aufräumen.
Diese soziale Nachhaltigkeit, die Sie ansprechen, die ist ja tatsächlich, würde ich jetzt behaupten, in unseren Debatten um die Nachhaltigkeit auch ein Thema, was zu kurz kommt. Also all diese Themen, die Sie ansprechen, dass Nachhaltigkeit eben nicht, also wenn sie auf Hightech basiert, nachhaltig sein kann, das ist tatsächlich ein Thema, was in der breiten Masse der Gespräche um Nachhaltigkeit, die sich hauptsächlich um das Ökologische eben dreht, zu kurz kommt, richtig?
Ja, also ich glaube nicht, dass Nachhaltigkeit eine Frage von Technologien ist oder von Geld oder von Ressourcen. Letztendlich ist Nachhaltigkeit eine Frage der inneren Einstellung und mit welcher Grundhaltung wir unsere Entscheidungen treffen. Und das Schwierige bei uns ist einfach, dass wir diese Entscheidung ganz oft aus der Gier und der Gier treffen und die Gier bedient sich der Angst. Und die Angst ist quasi das, was unter allem oder über allem steht da. Das merkt man bei ganz vielen Bauentscheidungen, dass das strotzt vor Angst. Wer ist schuld? Wo ist das potenzielle Risiko? Wer hat potenziell Schuld? Unglaublich, das ist so dominant. Und das ist schon deutschlandspezifisch auch noch, muss man schon sagen. Also da geht's mir in anderen Ländern anders, in Österreich zum Beispiel, in Vorarlberg sowieso. Aber auch Schigerobahn, mit dem habe ich mich mal unterhalten, wie es im Gangen ist, damals bei der Expo in Hannover. Da hat er gesagt, ja, also in allen Ländern freut man sich, wenn man auf eine Grauzone stoßt, wenn es da irgendwie für das Material keine Normen gibt. Dann denkt man sich, super, ausprobieren, rein damit. Und in Deutschland, Grauzone bedeutet, gibt es nicht, kann man nicht machen. Und das ist schon wirklich, also bei unserer Spezialität. Und es gibt halt wirklich nur eine Emotion, die stärker ist als die Angst, und das ist die Liebe. Und wenn wir aus der Liebe raus die Entscheidungen treffen, den Mitmenschen gegenüber und der Natur gegenüber, dann entsteht Nachhaltigkeit auf ganz natürliche Art und Weise. Und deswegen arbeite ich sehr stark daran, dass wir dieses Mantra Form Follows Function da vom Thron holen und das ersetzen mit Form Follows Love.
Vielleicht würde jetzt Ihre Antwort auf meine letzte Frage auch dann so schon beantwortet werden. Aber lassen Sie uns da nochmal ins Detail gehen. Sie sprechen diese Kultur der Normen und Gesetze in Deutschland an. Also wir leben ja wirklich in einer Art Vollkasko-Modus. Wir sichern uns für alles ab. Sie begründen das mit der Angst, die dann immer da ist. Lassen Sie uns mal versuchen, über Lösungen zu sprechen. Wie schaffen wir es denn, Ihrer Meinung nach, zu einem gesunden Gleichgewicht zu kommen, nämlich zwischen den wirklich sinnvollen Standards? Natürlich machen Standards Sinn und wir müssen nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Ja. Und wir haben auch ein gewisses Sicherheitsbedürfnis im Bauen sowieso. Aber trotzdem benötigen wir ja genügend Freiräume für bewusste und auch eigenverantwortliche Architektur. Ja. Architektur mit Sinn, mit Menschlichkeit und Intuition, alle diese Dinge, die Sie ja schon angesprochen haben. Was ist Ihr Vorschlag? Wie kommen wir da raus? Weil in all unseren Gesprächen, wir sind jetzt schon in der zweiten Staffel unseres Podcasts, ich glaube gerade in der 18. Folge, und dieses Thema Normen und Gesetze, dieser Wust daran, das war in jedem unserer Gespräche ein großes Thema und eins, was alle zum Kochen bringt. Aber wo ist die Lösung? Wie finden wir denn den Weg raus aus diesem Irrgarten?
Man muss sie bei jedem Projekt muss man sie einfach aus dem Fenster lehnen und zumindest die Latte etwas nach oben legen. Also dass man es von 0 auf 100 kriegt, ist sehr schwierig. Aber man kann sie mit jedem Projekt kann man den Raum der Möglichkeiten erweitern und das muss man auch. Und man darf sich nicht das als Ausrede zurechnen, ja, geht nicht, und dann versucht man nicht daran zu rütteln, sondern man muss einfach schrittweise an den Dingen rütteln und erweitern. Und dann geht schon was. Und manchmal muss man einfach ein Risiko übernehmen. Also manchmal, so wie mein Vater sagt, bei Rot qualifiziert, bei Rot über die Ampel gehen. Also ist so. Wenn wir das genau prüfen würden mit der Partizipation auf der Baustelle oder weil das ist einfach Eigenverantwortung. Und da muss man sagen, ja, wir hauen uns nicht mit Rechtsstreiten gegenseitig in die Pfanne, sondern wir halten zusammen. Es ist uns wichtig, wir teilen da die Werte. Und manchmal muss man einfach wirklich auch Dinge ausprobieren, selbst wenn sie in der Grauzone sind und sagen, ja. Und danach freut sich jeder drüber und ist stolz drauf und dann wird es publiziert und dann wird drüber geredet. Und dann inspiriert man vielleicht dann andere, anderes Projekt, dass die das dann genauso machen.
Also ganz im Sinne unseres Podcasts würde ich es jetzt einfach zusammenfassen mit einfach machen.
Ja,
einfach machen, ein bisschen mehr Mut haben, ein bisschen mehr Eigenverantwortung, ja, und gesunden Menschenverstand.
Genau, und Vertrauen. Das ist wirklich, also ich glaube, dass das einem das Leben dann schon unterstützt. Also ich habe zum Beispiel auch, ich weiß, bei einer Geschichte in Traunstein, wo wir akustischer Risiko eingegangen sind und dann gab es tatsächlich ein Problem, das war Gott sei Dank nicht deswegen, sondern wegen was anderes. Aber im ersten Moment, wie ich die Nachricht gekriegt habe, habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, habe ich mich zu weit rausgelehnt. Dann habe ich aber auch intuitiv reingehört in mich und gesagt, nein, war die richtige Entscheidung. Don't panic. Mhm. Und es hat sich dann wirklich rausgestellt, das war es nicht. Und man muss sich trauen, das ist schon so. Also man muss Mut haben, man muss auch einen Biss haben, weil es wert ist. Also letztendlich gewinnt man einfach dieses Gefühl, dass man Dinge richtig gemacht hat, das ist schon wichtig. Und man kann natürlich nicht so ein Risiko eingehen, dass man, also man muss natürlich schon auch irgendwo ein gesundes Verständnis für Angst haben. Aber wenn ich nie auf den Baum raufkraxel, dann lerne ich es halt einfach nicht. Dann habe ich immer Höhenangst, oder? Und wenn ich nie mit einem Taschenmesser gearbeitet habe, mit einem Scharfen beim Schnitzen, dann kann ich mit dem Messer nicht umgehen. Also man kommt ohne Risiko nicht aus. Man braucht, wenn man Innovation haben will, und wir sagen ja immer Innovationsstandort und wir rühmen uns ja damit, aber Innovation bedeutet Risiko. Und wir brauchen den Mut, wir brauchen das Vertrauen. Und wenn wir die richtigen Dinge tun, dann werden wir schon beschützt.
Danke für dieses Schlusswort. Da ist nichts hinzuzufügen, würde ich sagen. Oder Rolf, wie siehst du das?
Nein, wunderbar. Vielen Dank für die Erläuterung, die Sie uns gegeben haben. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich glaube, wir sind alle klüger geworden hierbei.
Schön, freut mich. Ja, es war ein schönes Gespräch, hat mir gut gefallen. Danke. Ja. Die schöne Frau, man merkt, Sie haben das Buch gelesen.
Ja, ich
danke dafür.
Ich muss auch an der Stelle noch ein großes Kompliment aussprechen. Ich war vor kurzem auf dem Klimafestival in Berlin und habe Sie da sprechen hören, und da stand auch unsere Podcast-Anfrage schon, weshalb ich mich dann sehr, 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 sehr auf heute gefreut habe. Ja, aber ja, danke für Ihre Impulse, weil Sie, glaube ich, da so eine Kraft versprühen und andere damit anstecken können und mitnehmen. Und genau diesen Mut, glaube ich, den alle so ein bisschen mehr brauchen. Wenn man Sie einmal sprechen gehört hat, dann kann man vielleicht ein Stück sich für mehr Mut öffnen. Also danke dafür.
Das freut mich sehr. Ja, es war sehr inspirierend. Sie haben einen ganz, ganz anderen Ansatz, als der in den 17 Folgen auszuhören war. Man merkt Ihre Erfahrung beim einfachen Bauen, man merkt Ihre Erfahrung aus Bangladesch und man merkt, dass Sie von dem, was wir als Architekten tun, etwas Abstand nehmen, um einen Überblick zu bekommen. Und dann gehen Sie wieder ins Detail hinein. Und das finde ich sehr, 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 sehr spannend. Das war wirklich ein tolles und sehr, sehr inspirierendes Gespräch.
Ja. Dankeschön, das freut mich sehr.
Ja, Rolf, das war eine sehr gelungene Abschlussfolge für unsere zweite Staffel des Podcasts, würde ich sagen. Sie weitet den Blick noch einmal aus allen Inhalten, die wir in den vergangenen Folgen besprachen, und ergänzt den Aspekt des Verhältnisses vom Bauenden und dem Gebauten. Sicher etwas, was wir bisher noch nicht so in den Fokus gerückt hatten, so eben wie all die sozialen Aspekte, die wir heute gehört haben.
Richtig, es war eine ziemlich spannende Erweiterung des Repertoires aus unserem Gespräch mit Stefanie Weidner, Helga Kühn-Hemsig, Florian Nagler, Elisabeth Entres, Dilek Ruf, Andrea Gebhardt, Martin Düchs und Professor Auer. Wir haben natürlich noch viel mehr Gäste gehabt, aber ich will nicht alle einzeln aufzählen. Mir hat jede einzelne Folge sehr viel Spaß bereitet und ich denke, dass wir unseren Berufskollegen viele wertvolle Informationen entlocken konnten. Unser Ziel war es, die Diskussion zum Thema einfaches Bauen mitzugestalten und den Diskurs zu pflegen.
Ja, wir hatten echt viele spannende Gäste in der Staffel, worüber wir, glaube ich, beide sehr dankbar sind. Ich persönlich habe wahnsinnig viel gelernt in der Auseinandersetzung, ja, mit philosophischen Aspekten unserer gebauten Umwelt, mit politischen Rahmenbedingungen, Aspekten aus der Forschung, der Gebäudetechnik. Ja, das Thema des einfachen Bauens lässt sich einfach von wahnsinnig vielen Seiten betrachten.
Ein komplexes und wichtiges, aber auch unerschöpfliches Thema. Ich bin mir sicher, es kommen noch zahlreiche interessante Gespräche hinzu. Mir hat der Podcast sehr viel Spaß gemacht. Ab dieser Folge lasse ich dich alleine bei der Erforschung des einfachen Bauens. Und das gemeinsame Suchen nach Inspiration für unser Thema war für mich außerordentlich bereichernd.
Ja, danke Rolf für die super Zusammenarbeit. Das hat mir große Freude bereitet. Und wie du sagst, mit dem Startschuss in die Staffel 3 gehe ich dann in die alleinige Moderation. Hoffe aber sehr, du bleibst uns treu und hörst dir natürlich jede einzelne nächste Folge an.
Aber selbstverständlich. Und ich freue mich auf deine dritte Staffel zum Thema einfaches Bauen und bin auf deine neuen Folgen sehr, sehr gespannt.